Ja, hallo Narada, herzlich willkommen zum Interview.
Grüße dich, Devasetu. Schönen Dank für die Möglichkeit, die du da schaffst.
Ja, dir auch schönen Dank. Kann ich dich anreden als Meditation und Advaita Vedanta Lehrer? Stimmt, wird das stimmen?
So kann man das sagen, ja. Also ich bin auch Yoga-Lehrer, wobei ich immer bemüht war, Yoga als mehr zu verstehen als nur Körperübungen. Denn tatsächlich geht es ja um weit mehr. Die Körperübung ist ja nur ein kleiner Teil dessen.
Okay, vielleicht kannst du ein bisschen aus deiner Geschichte erzählen. Wie ist es dazu gekommen? Hat dich das von Kindheit an interessiert oder wie war das?
Also, ich bin als Kind Messdiener gewesen und sobald ich angefangen habe, selber zu denken, habe ich das aufgehört. Das war dann so mit 12, 13 und war dann völlig im Widerstand innerlich gegen alles, was mit Kirche und Glauben und so weiter zu tun hat. War dann eher politisch aktiv, Antifa-Geschichten und sowas. Und als ich meine Ausbildung gemacht habe zum Koch, da kam irgendwann mein damaliger stellvertretender Küchenchef und drückte mir ein Buch in die Hand und sagte, das musst du lesen. Und das war die Autobiografie eines Yogi von Paramahamsa Yogananda. Und als ich das gelesen habe, hat es mein ganzes Weltbild ja, zerbröckeln lassen, wie ein Kartenhaus ist das zusammengebrochen und da sind dann neue Türen aufgegangen und da wurde mir klar, dass ich mein Leben dieser spirituellen Suche widmen muss. Und als Koch habe ich dann eben viele Jahre gearbeitet und wie das zum Klischee gehört, habe ich dann bin ich viel in Kontakt gewesen mit Alkohol und Drogen und Feiern und so weiter und irgendwann habe ich gemerkt, das ist eigentlich gar nicht das, was ich will, und ich muss mein Leben dann doch ernsthafter dieser spirituellen Suche widmen. Das war vor ungefähr 8 Jahren. Und da habe ich eine klare Entscheidung getroffen, eben, ja, aus diesem Weltlichen mal auszusteigen und ganz mich der spirituellen Suche zu widmen, was vorher nur so sporadisch der Fall war. Ich habe viel gelesen, aber zu wenig konkrete Praxis gehabt. Und ja, dann habe ich mich dann konkret auf dem Yoga-Weg gemacht. Ja, und habe da eine schöne Anstellung gefunden bei Yoga Vidya. Das ist ein gemeinnütziger Verein, wo eben die Möglichkeit besteht, ja, authentisch Spiritualität in der Gemeinschaft zu leben. Und neben dem Yoga habe ich, wie angedeutet, eben mich dann vor allen Dingen intensiv mit dem Advaita Vedanta befasst.
Okay, wie sieht jetzt dein Leben aus? Kannst du mal praktisch beschreiben, was du alles machst?
Ja, also ich bin jetzt seit über 7 Jahren eben Mitarbeiter bei Yoga Vidya und inzwischen leite ich eines unserer Seminarhäuser. Das ist hier im Westerwald. Das ist mein Job und hauptsächlich unterrichte ich dort. Also ich gebe dort Satsangs, wobei das etwas traditioneller ist, als wie das in der modernen Advaita-Szene betrachtet wird. Wir singen dort viel und meditieren gemeinsam. Und ich leite viele Seminare und Ausbildungen und Weiterbildungen. Und das ist ungefähr 50% meiner Arbeitszeit und die anderen 50% bin ich mit dem Leiten des Hauses beschäftigt, was vor allen Dingen, ja, muss man sagen, so psychologische Sachen sind. Also wir sind 35 Mitarbeiter, die halt begleitet werden und wo ja einfach keine Langeweile aufkommt.
Wo auch,
Und neben diesem
ja, wo auch viel Organisatorisches ist, ja.
Ja, viel. Wir haben einen Seminarbetrieb mit 2 bis 5 Seminaren das ganze Jahr über, vielen Ausbildungen und da gehört eben vieles dazu. Haushalt und das Kochen und das Haus muss in Schuss gehalten werden, der Riesengarten muss versorgt werden und ja, da muss ich mich dann drum kümmern, dass das funktioniert.
Also du stehst mit beiden Beinen im Leben, wie man so sagt, langläufig. Was heißt Spiritualität für dich? Was bedeutet das, eine spirituelle Ausrichtung? Worum geht's da?
Gut, Spiritualität, das leitet sich aus dem Wort Spirit ab, ne, das Geistige. Und da geht es darum, die geistige Welt zu entdecken und zu klären und eben zu tiefen Einsichten zu kommen über das Wesentliche.
Mhm. Ja, und zu welchen Einsichten bist du da gekommen?
Ich beobachte, dass es eigentlich einen Unterschied gibt zwischen so einem förmlichen, an Äußerlichkeiten festgemachten Spiritualität, wo es sehr viel um Glauben geht und darum, bestimmte Ansichten zu vertreten und bestimmte Dinge zu tun. Und auf der anderen Seite gibt es eben den Bereich der Mystik, ne, wo es darum geht, eigene Erfahrungen zu machen, ne, wo also nicht der Glauben im Vordergrund steht, sondern eine Praxis, die darauf ausgerichtet ist, zu tiefen Einsichten zu kommen und zu lichtvollen Erfahrungen. Und ich denke, es ist eigentlich das, worum es geht. Ne? Das ist diese Mystik zu entfalten und das geistige Potenzial eben freizulegen.
In welcher Form spielt jetzt da das Ego hinein? Also was ist Ego für dich und ist es irgendwie störend oder ja, wie siehst du das?
Gut, das Ego ist ein schwieriger Begriff. Das ist ja ein Begriff, der im Westen vor allen Dingen von Freud geprägt wurde. Und gerade auch in der spirituellen Szene wird es oft sehr negativ betrachtet. Ich bin der Meinung, das Ego ist ein Teil von mir, genauso wie meine Hand. Ja, nur es geht darum, dass wir uns nicht vom Ego leiten lassen, sondern dass das Ego ein Werkzeug ist. Und gerade der westliche Mensch ist sehr körperorientiert und sehr auf das Individuum und das Verwirklichen der individuellen Träume und Ziele ausgerichtet. Aber in der Spiritualität geht es darum, das zu erkennen, was jenseits von Körper und Person ist. Also das Ego gilt es zu einem Werkzeug zu machen. Also so wie zum Beispiel Andrew Cohen gesagt hat, du musst erstmal ein stabiles Ego haben, um es zu überwinden, also um darüber hinauszuwachsen. Wir müssen das Ego nicht verteufeln, sondern als einen Teil von uns betrachten, denn das Ego ist das, mit dem wir in dieser Welt hier auch uns behaupten und verwirklichen können. Aber der Schwerpunkt sollte nicht darauf liegen, sondern es geht letztlich darum, das zu erkennen, was jenseits von Körper, Person oder Ego ist.
Genau, darauf wollte ich dich ansprechen. Ja, was ist das, was Ego zum Werkzeug machen kann? Also was ist das andere?
Also im Advaita Vedanta, da sprechen wir von dem Modell des Panchakosha, also die fünf Hüllen, aus denen der Mensch besteht. Es gibt die physische Hülle, die du gerade in der Kamera sozusagen siehst. Dann gibt es die feinstofflichen Ebenen, zum Beispiel die Energiehülle, wo die Chakras sitzen. Dann die Gefühlshülle, wo Gefühle und niedere Gedanken drin sitzen. Und die intellektuelle Hülle, wo die Unterscheidung und die Gedanken drin sitzen. Das fünfte wäre dann die Glückseligkeitshülle. Und das Ego ist ein Teil dieser fünf Hüllen, die unser Werkzeug sind, aber nicht das, was wir eigentlich sind. Der Mensch glaubt irrtümlicherweise, er ist der Körper, der Verstand, das Gefühl. Und Ziel des Advaita Vedanta ist eben, das zu erkennen, was wir jenseits von Körper und Person sind. Das bezeichnen wir als den Atman. Und der Atman als unser wahres Selbst ist sozusagen das Gewahrsein, was den Erfahrungen zugrunde liegt. Und da gibt's, das ist auch in der Bhagavad Gita beschrieben, im 2. Kapitel, als Krishna angefangen hat, dem Arjuna zu erklären, wie er aus dem Leiden herauskommt, erklärt er als erstes die Eigenschaften des Selbst. Und im Grunde genommen kann man sagen, reicht es, das zu verstehen, um das auch zu erkennen und zu verwirklichen. Und ne, diese Eigenschaften sind zum Beispiel, dass das Selbst unsterblich ist, es ist nicht geboren, es ist nicht veränderlich, es ist nicht handelnd. Und ja, und diese Dinge zu erkennen, das ist das Ziel des Advaita Vedanta.
Wie weit spielt Identifikation da eine Rolle? Also ich meine, das Leben ist ja einfach immer jetzt, aber es passieren Identifikationen oder es können passieren mit den Sinneswahrnehmungen, mit den Gedanken, mit den Gefühlen. Könnte man sagen, die Identifikationen sind die Nahrung, aus denen das Ego ja, seine Energie bezieht. Wobei da das Ego hört sich schon an, als wenn das Substanz hätte, aber eigentlich ist es ja auch was Substanzloses.
Ja, also die Identifikation ist im Grunde das große Problem. Ja, solange ich glaube, der Körper zu sein, solange ich glaube, dass das, was ich bin, das Gefühl ist, was ich habe, oder die verschiedenen Gedanken oder Konzepte, die ich habe über die Welt, ja, solange bin ich in dieser Welt der Erfahrungen so verstrickt, dass ich gar nicht erkennen kann, was mein Selbst ist. Also im traditionellen Advaita Vedanta ist das eine der Kernaufgaben. Wir nennen das Vairagya, ja, übersetzt etwa Losgelöstheit. Und dabei geht es darum, dass wir diese Identifikation eben auflösen, indem wir durch Unterscheidungskraft Viveka uns immer mehr bewusst sind, dass wir eigentlich dieses unsterbliche, alldurchdringende, bewegungslose und eigenschaftslose Selbst sind. Und ja, das ist im Grunde die Hauptpraxis, so wie Shankara das auch formuliert hat, eben durch Unterscheidungskraft die Identifikation mit den Erfahrungen auflösen, um das zu erkennen, was dem zugrunde liegt.
Ist das immer Gnade, wenn das passiert?
Ja. Wir können nicht aus eigener Kraft diese höchste Erkenntnis erlangen. Auch wenn das oft so scheint, wenn man sich mit spirituellen Sachen beschäftigt. Denn alles, was wir tun, ist immer Teil der 3 Körper und 5 Hüllen. Jede Handlung, die wir ausführen, ist eine Handlung innerhalb der Täuschung. Ja, jeder Gedanke, den ich denke, jede noch so tolle Meditation und jedes noch so heilige Mantra ist immer ein Teil dieser Illusion bzw. dieser Erfahrungsebene. Und es geht ja darum, das zu erkennen, was der Erfahrungsebene zugrunde liegt. Und das ist dann ein Akt der Gnade. Und dafür braucht es eigentlich auch den Aspekt von Gott. Gott als eine Entität oder eine Kraft oder eine Wesenheit oder eine Eigenschaft, die außerhalb von uns ist, der wir uns hingeben und wodurch wir das Ego dann nach und nach in dessen Dienst stellen und dann Identifikationen tatsächlich auflösen und durch dessen Gnade wir dann erkennen.
Gleichzeitig sind wir davon aber auch nicht getrennt, weil es heißt ja nicht, Advaita heißt ja auch nicht zwei. Also es ist, wir sind es selbst und trotzdem passiert da Hingabe und eventuell auch zeitweise das Gefühl, sich an eine höhere Macht hinzugeben, aber im Grunde ist es einfach nur das eine Alle.
Genau. Also das eine ist die Wahrheit, ja, diese absolute Sicht, ja, wir sind eins, es gibt keine Trennung, zwischen Subjekt und Objekt besteht kein Unterschied, sondern das ist eines, eben non-dual, Advaita, wie du sagst, aber solange wir identifiziert sind mit Körper und Person, ja, solange erfahren und erkennen wir die Welt als dual. Ja, der gewöhnliche Mensch, der eben nicht diese Advaita-Erfahrung hat, ja, der steckt in der Erfahrung der Dualität. Und damit müssen wir arbeiten. Und um aus der Non-Dualität oder aus dieser dualen Erfahrung zu einer non-dualen Erkenntnis zu kommen, müssen wir damit beginnen. Man sagt ja so, den Teilnehmer dort abholen, wo er steht. Also bei der dualen Erfahrung. Und da sagen wir, obwohl wir wissen, dass wir eigentlich eins mit Gott sind, dass wir Gott außerhalb von uns verehren, sozusagen als Intelligenz hinter der Schöpfung, der wir uns hingeben, um eins damit zu werden.
Wobei aber auch jeder Mensch wahrscheinlich schon Augenblicke erlebt hat, wo er dieses Einssein gefühlt hat. Also zum Beispiel in der Natur oder bei einem besonders schönen Sonnenaufgang oder bei der Liebe, wie auch immer. Also diese Momente des Bliss und der Einheit, die sind den Menschen ja nicht fremd. Ne?
Genau, aber der Mensch erkennt es nicht als solche. Ne? Ich glaube sogar, dass der Mensch jeden Tag solche Erfahrungen macht, die ganz klar darauf hindeuten, aber eben nicht die resultierende Erkenntnis macht. Und dazu braucht es eben die Lehre. Es gibt ja dieses klassische Beispiel von dem Menschen, der über den Weg geht und dort liegt eine Schlange. Der Mensch erschrickt sich, rennt vor der Schlange davon. Und trifft einen anderen Menschen und der sagt, ach, mach dir keine Gedanken, ich habe hier eine Fackel, ja, wir gucken mal, ob die Schlange noch da ist. Ja, dann gehen die zurück den Weg und stellen fest, da lag überhaupt gar keine Schlange, sondern nur ein Seil. In dem Moment, wo im Lichte dieser Fackel erkannt wurde, dass es gar keine Schlange war, sondern nur ein Seil, löst sich die ganze Angst, die ganze Sorge auf. Ja, und der Mensch, der Erste, der kann dann entspannt seines Weges gehen. Und das ist ein wunderschönes Bild für die Lehre des Advaita Vedanta, die wir brauchen, um zur Erkenntnis zu kommen. Die Fackel ist die Lehre, wodurch wir Licht auf die Situation bringen und dann erkennen, was immer schon war. Der Mensch projiziert sein Konzept auf die Welt und sieht dadurch nicht die Wirklichkeit. Solange ich glaube, es ist ein Seil und meine Konzepte das bestätigen, kann ich gar nicht wirklich sehen, dass es eigentlich solange ich glaube, es ist eine Schlange, habe ich Angst davor. Aber wenn ich einmal erkenne, dass es nur ein Seil ist, löst sich alles andere auf und ich tapse nicht mehr in diese Falle hinein. Und genau so brauchen wir sozusagen die Lehren, die in den Schriften verankert sind oder die über die Meister weitergegeben werden, um zu erkennen. Unser gesunder Menschenverstand alleine reicht dazu leider nicht aus. Wir brauchen eine ganz klare Orientierung auf dem Weg.
Wobei du vielleicht nicht jetzt einen Alleinanspruch hast, also zum Beispiel auf Advaita Vedanta. Es gibt ja viele mystische Richtungen, die dem auch gerecht werden. Ne? Und,
selbstverständlich.
Ja. Und jeder findet dann die Richtung oder die Lehre oder den Meister oder ja, wie man es nennen möchte, wo er in Resonanz zu ist, ja?
Selbstverständlich. Das ist leider häufig so, dass Menschen, die zu tiefen Erkenntnissen oder Erfahrungen gekommen sind, dass sie dann meinen, der Weg, der sie dorthin geführt hat, ist der einzig richtige. Aber genau durch solch ein Denken sind so viele Kriege geschehen, so viel Leid in die Welt gebracht worden. Mir ist es sehr wichtig, immer zu betonen, dass es ja unendlich viele Wege gibt zu einem und demselben Ziel, was man auf unendlich viele Weisen beschreiben kann, und dass man eher nach Gemeinsamkeiten sucht statt nach Unterschieden. Ich habe zum Beispiel vor einigen Monaten, war ich sehr inspiriert vom Sufitum und habe dadurch nochmal einen ganz anderen Zugang auch zum Islam bekommen, weil ich festgestellt habe, dass die Lehren der Sufis im Grunde genau das Gleiche sagen wie das Advaita Vedanta auch, nur dass sie ganz andere Worte benutzen und ein ganz anderer Hintergrund, nämlich ein islamischer, dazu gehört. So wie es beim Advaita Vedanta eben der hinduistische Hintergrund ist.
Wie weit spielt Stille in deinem Leben eine Rolle?
Ich glaube, dass Stille einer der wichtigsten Aspekte ist, um tatsächlich das Selbst zu erkennen. Weil obwohl man sagt, das Selbst hat keine Eigenschaften, ist es die Stille, die dem am nächsten kommt. Ja, wir sagen auch traditionell, ja, das Selbst ist Sat-Chit-Ananda, ja, ist reines Sein, reines Bewusstsein und wunschlose Freude. Ja, und diese Dinge können wir auch als Stille zusammenfassen.
Stille heißt jetzt also nicht nur äußere Stille, keine Geräusche, sondern innere Stille, also auch keine Gedanken und Gefühle, einfach nur leer sein. Verstehen wir uns da richtig?
Ja, die Stille ist das, was dem Lärm zugrunde liegt. Ja, und wenn wir in unserem Inneren diese Stille entdecken oder erkennen, ja, dann sind da zwar vielleicht Gedanken und Gefühle, aber wir wissen und erkennen, dass die Stille dem zugrunde liegt. Und dann kann man auch am Kölner Hauptbahnhof stehen und in all dem Lärm kann man sich der Stille im Inneren bewusst sein. Also es ist auch ein landläufiges Vorurteil, dass zum Beispiel es in der Meditation darum geht, irgendwie diese Stille herbeizuführen. Ja, und viele Leute neigen dann dazu, gegen die Gedanken und Gefühle irgendwie anzukämpfen oder die zu ignorieren oder wegzuschieben. Aber der Weg ist aus meiner Sicht eigentlich die Unruhe zu akzeptieren und die zugrunde liegende Stille eben zu erkennen.
Du hast eben den Hinduismus schon erwähnt. Du warst auch in Indien. Ja, wie wird dort heute der Hinduismus gelehrt und gelebt? Also, ja, was kannst du dazu sagen?
Ja. Also mich fasziniert es total, das Land Indien, seit ich, wie ich vorhin erzählt habe, die Autobiografie von Paramahamsa Yogananda gelesen habe, begeistert mich im Grunde alles, was mit Indien zu tun hat, und bin eben einige Male da gewesen, habe mich viel damit beschäftigt. Was ich sagen kann, ist zunächst mal, dass dieser Begriff Hinduismus eigentlich total irreführend ist. Das ist ein Begriff, der eigentlich von außen kommt. Die Inder selber bezeichnen ihre Religion als Sanatan Dharma, das heißt so viel wie das ewig gültige Gesetz. Und dieses Sanatan Dharma hat sich ja seit mindestens 4.000-5.000 Jahren entwickelt in verschiedenste Richtungen, und das geht zum Teil so weit auseinander, dass dass man es kaum irgendwo zusammenfassen kann. Ne? Da gibt's also diese nackten Asketen, die sich mit Asche einreiben und die Hasch rauchen. Gleichzeitig gibt's die super gebildeten Ayurveda-Heiler, die sehr reinlich sind und sehr darauf bedacht sind, ihren Körper zu pflegen, ne? Oder auch die Glaubensüberzeugungen, die gehen so weit auseinander, dass man das eigentlich nicht als eine Religion zusammenfassen kann. Und gerade diese Vielfalt begeistert mich. Man kann auch sagen, ja, es gibt heute noch Kulte innerhalb des Hinduismus, die so steinzeitmäßig sind, und es gibt unglaublich entwickelte Formen, angefangen von Rezitationen. Da gibt's Traditionen, die lernen 20.000 Verse auswendig aufzusagen, oder indische Musik, die mit Vierteltönen arbeiten und mit Takten, die irgendwie 27, 24stel und solche abgefahrenen Sachen haben die da. Und ja, es ist unglaublich spannend aus meiner Sicht, eben das zu entdecken und zu schauen, was dieser Subkontinent, was diese Spiritualität dort alles hervorgebracht hat.
Wie weit siehst du, dass es auch wirklich authentisch gelebt wird? Also, dass es nicht nur eine Religion ist, die irgendwie die Menschen als Kinder ihrer Eltern annehmen, sondern wie weit hast du da erlebt, wirklich spirituelles Interesse und Fortschritt und glücklich sein dadurch auch?
Ja, ich sehe, dass Indien leider immer mehr korrumpiert wird durch den Kapitalismus, ja, durch den Wahnsinn, der aus dem Westen immer mehr ins Land kommt, immer mehr Reklameschilder und Coca-Cola und Handys überall, und ich glaube, dass das Land viel mehr durcheinander bringt als die Invasion der Engländer und Moslems in der Geschichte, der Kapitalismus, der jetzt heute dort sich wie ein Virus ausbreitet, eben vieles dieser alten Kultur zerstört, einerseits. Und andererseits habe ich immer das Gefühl, wenn ich dort bin, dass die Menschen eine ganz natürliche und authentische Spiritualität leben, die sich vor allen Dingen in einer gewissen Sorglosigkeit ausdrückt und in einer Gelassenheit, die einfach das Leben so nehmen, wie es kommt. Ja, denn in unserer Kultur ist ja immer noch in das Paradigma irgendwo, dass wir glauben, schuldig geboren zu sein. Ja, das ist ja etwas, was über das Christentum sich, glaube ich, in der Volksseele irgendwo festgesetzt hat. Und das gibt's eben in Indien nicht. Ja, in Indien, da hat jeder sein Karma, aber eben auch die Möglichkeit, zu Moksha, zu Erlösung zu kommen. Und ich glaube, dass das ein grundlegender Unterschied ist zwischen unseren beiden Kulturen.
Ich kann mich selber erinnern, ich war ja früher auch viel in Indien, aber jetzt schon seit über 10 Jahren nicht mehr. Und ich habe es auch eben von anderen Menschen gehört, dass dass der Flair von Indien, also diese meditative Stimmung, die auch vielleicht dadurch entstanden ist, dass schon sehr viele Erwachte im Laufe der Jahrhunderte und Jahrtausende in Indien gelebt haben, dass das irgendwie immer noch spürbar ist oder eine besondere Atmosphäre schafft. Hast du das auch so erlebt?
Ja, auf jeden Fall. Jedes Mal, wenn ich in Indien war und zurückkam, habe ich gemerkt, dass ich monatelang noch von dieser hohen Schwingung oder von dieser starken Energie gezehrt habe. Also Nach meinem letzten Indien-Aufenthalt habe ich monatelang sehr, sehr tief und lichtvoll meditieren können. Was, glaube ich, einfach damit zusammenhängt, dass dort eine ganz andere Wachheit und eine ganz andere Energie einfach alltäglich ist als bei uns. Also sehr hilfreich, wenn man meditiert und einfach sich spirituell entwickeln möchte, dann ist es gut, wenn man entsprechende Spiegel sich im Außen sucht. Anstatt eben, ja, zum Beispiel so wie ich früher in der Gastronomie weiterzuarbeiten und irgendwie mit den weltlichen Menschen sich zu umgeben, eben zu schauen, dass man sich möglichst viel mit tief spirituellen Leuten umgibt. Und die hat man eben in Indien weit mehr als hier bei uns.
Wie siehst du die, ich sag jetzt mal, großen Mystiker des letzten Jahrhunderts wie Osho und Ramana? Besteht da eine Resonanz oder hast du von ihnen gelesen oder sind andere für dich wichtig oder wichtiger?
Also ich versuche mich möglichst breit zu beschäftigen mit verschiedensten Traditionen und Richtungen. Und Ramana Maharshi zum Beispiel ist einer meiner Hauptinspirationsquellen. Dazu habe ich auch eine kleine Geschichte. Ich habe vor 6 Jahren ungefähr, da habe ich nachts einen Traum gehabt. Und zwar im Traum habe ich einen alten Mann gesehen, einen alten Inder mit brauner Haut und nur mit so einem weißen Latz bekleidet, und den habe ich gesehen und der hat mich begrüßt und sagte zu mir, ah, da bist du ja. Dann hat er meinen Kopf genommen und an seinen Kopf geführt und dann habe ich ganz viel Licht gespürt, bin wach geworden und habe gemerkt, dass mein ganzer Organismus mit Licht durchflutet wird. Am selben Tag habe ich ein Bild von Ramana Maharshi gesehen und gesehen, das war ja der Mann, dem ich gerade im Traum begegnet bin. Und so bin ich durch ihn eben sehr inspiriert und habe vieles von ihm gelesen und aufgesaugt. Ich kann mich heute noch daran erinnern, wie sich das anfühlte, seinen Oberarm zu greifen, diese weiche Haut. Das ist wirklich ein sehr tiefes Erlebnis gewesen.
Bist du auch in seinem Ashram gewesen, in Tiruvannamalai?
Nein, ich bin immer in Nordindien gewesen, Rishikesh, und von dort aus bin ich viel in die Berge gefahren. Da gibt's so diese uralten Tempel und die sind wenig frequentiert. Da kann man eben leichter Stille finden. Irgendwie habe ich es nie nach Südindien geschafft.
Okay, möchtest du auch zu Osho vielleicht noch ein Wort sagen?
An Osho begeistern mich die Bücher, weil er an allen Konventionen rüttelt und alles in Frage stellt. Mit seinen Praktiken kann ich persönlich nicht so viel anfangen. Also da sitze ich lieber einfach in Stille. Aber wie gesagt, die Bücher finde ich super, weil man durch ihn, ähnlich wie auch durch Krishnamurti, der ja auch so sehr kritisch mit seiner Tradition umgeht, eben lernt, bestehende Konzepte in Frage zu stellen. Und dafür schätze ich ihn sehr.
Du lehrst ja auch Yoga, das heißt, der Körper ist schon sehr wichtig und über den Körper kann man schon auch offener werden und tiefere Erfahrungen haben. Ja. Vielleicht kannst du dazu was sagen.
Ja. Also Yoga besteht ja aus, wie ich eingangs gesagt habe, aus weit mehr wie nur die Körperebene, aber die ist eben sehr wichtig. Ne? Die Körperübungen drehen sich darum, dass wir Körperbewusstheit erreichen, und das ist eine wichtige Voraussetzung für Gesundheit, aber auch für Konzentration im Inneren und für ein Erwecken der in uns schlummernden Potenziale. Und dafür ist es ein sehr effektives und wirkungsvolles, das ist das Gleiche, Hilfsmittel. Allerdings Nur wenn es ganz klar in Verbindung zu seinen spirituellen Wurzeln ist. Es ist leider so, dass häufig sehr heutzutage das Yoga praktiziert wird, losgelöst von seinem spirituellen Ursprung. Und dann führt es natürlich dazu, dass immer mehr Körperidentifikation da ist und das ist kontraproduktiv. Also ja, es gibt ja heutzutage sogar Wettkämpfe im Yoga und eben eine Tendenz, dass Leute da in so ein Leistungsdenken reinkommen. Und das ist total kontraproduktiv. Ganz entscheidend ist meiner Meinung nach immer die spirituelle Komponente. Also es geht um Bewusstheit, um Konzentration, um Akzeptieren von dem, was ist und um Loslassen. Und diese Dinge sollten da im Vordergrund stehen.
Vor 20, 30 Jahren war ja Yoga auch noch was Exotisches und jetzt ist es auch irgendwie schon Teil des Mainstream geworden. Würdest du das auch so sehen?
Absolut, absolut. Und dadurch verwässert das natürlich immer mehr. Ja, wenn, was weiß ich, die Frau des US-Präsidenten und Madonna und Lady Gaga und wie sie alle heißen, Yoga machen und immer mehr Menschen Interesse daran bekommen, gibt es natürlich Leute, die da auch Geld dran verdienen wollen und die das dann alles so bekömmlicher machen für den Westler und dann eben leider immer mehr reduzieren auf das Körperliche und das ist eben sehr schade. Ne? Und gut, aber man hat auch festgestellt, dass allein die Körperübungen schon dem Menschen helfen, bewusster zu werden und das ist doch auch schon mal was.
Wie siehst du Advaita oder Vedanta Advaita? Ist es auch auf dem Weg in den Mainstream oder ist es gar nicht anstrebenswert, beziehungsweise es liegt eh nicht in unserer Hand, es passiert oder es passiert nicht. Ja, aber ist es auf dem Weg dazu?
Also man kann ja beobachten, dass es immer mehr sich verbreitet, aber ich glaube, es wird immer nur für eine Minderheit sein. Also Shankara hat ja zum Beispiel gesagt, dass es bestimmte Qualifikationen braucht, um sich überhaupt mit dem Advaita Vedanta zu beschäftigen oder um überhaupt offen dafür zu sein. Und ich glaube nicht, dass es mehrheitsfähig ist, sondern ich glaube, es wird immer eine Minderheit sein, die da so offen für ist und da auch was mit anfangen kann. Also wenn ich dem Herrn Müller von der Straße erzähle, er soll sich keine Sorgen machen, er ist eins mit allem und soll einfach aufhören zu glauben, Herr Müller zu sein, dann lacht er sich doch nur kaputt. Also ja. Es ist nicht jedermanns Sache.
Wie wirkst du? Also was bietest du konkret jetzt an? Also du hast schon erwähnt, eben du lehrst Yoga, Meditation, Satsang in ein bisschen anderer Form. Vielleicht kannst du das auch nochmal beschreiben. Gibst du auch Einzelsessionen? Wie kann man dich erreichen?
Ja. Also was mir sehr wichtig ist, so eine gewisse Bodenständigkeit zu bewahren und auch so eine Selbstkritik und Humor irgendwo beizubehalten und eben nicht irgendwie abgehoben zu sein und von irgendwelchen abgefahrenen philosophischen Konzepten zu berichten, sondern ich versuche diese Lehre des Advaita Vedanta so zu vermitteln, dass man da auch was mit anfangen kann. Und da sehe ich meinen Auftrag im Moment darin, das in der Yoga-Szene zu tun. Ja, weil da eben diese von mir gerade beschriebene Tendenz einfach da ist, das Ganze zu reduzieren auf die körperliche Ebene. Und ich möchte eben da diese Lehre der Non-Dualität einfach vermitteln und eben erläutern, was eigentlich der Hintergrund des Yoga ist. Und das mache ich auf verschiedene Weisen. Ich gebe Seminare und Ausbildungen zu verschiedenen Themen, sei es Achtsamkeit oder indische Mystik oder Yoga-Lehrer-Ausbildungen. Und da versuche ich eben immer, so ein bisschen mehr Tiefe reinzubringen durch ein gesundes Vermitteln dieser Inhalte.
Du hast auch eine umfangreiche Webseite, wo du wo du sehr viel eben anbietest, auch kostenlos Texte und Audios und ja, vielleicht kannst du ein bisschen dazu sagen.
Ja, das ist noch so ein Hobby, was sich in den letzten Jahren entwickelt hat, meine Internetseite. Das habe ich eigentlich angefangen, um mich mehr mit den Sachen zu beschäftigen, weil ich festgestellt habe, dass einfach nur irgendwas lesen und drüber meditieren, das vergisst man dann schnell. Aber wenn man wirklich inhaltlich mit den Sachen arbeitet und versucht, das zusammenzufassen und das irgendwie in eigenen Worten zu erklären, dann kommt ein viel tieferes Verständnis. Und so habe ich angefangen, an dieser Webseite eben eigene Texte zu schreiben oder traditionelle Texte zu erläutern, zu kommentieren. Und dadurch bin ich eben zu tieferen Einsichten gekommen und ja, das Feedback, was ich dazu bekommen habe, war eben so positiv, dass mich das immer weiter motiviert hat, das auszubauen. Und ich muss sagen, ich bin selbst überrascht über meinen Elan und mein Durchhaltevermögen diesbezüglich. Inzwischen hat es fast 500 Seiten, dieses Projekt. Und ich sehe da jetzt noch kein Ende, weil ich noch ganz viele Ideen habe, was ich dort alles umsetzen möchte. Und sehe da einfach ein großes Potenzial, dass Menschen, die sich für diese Dinge interessieren, dort Inspiration suchen können. Und meine Idee ist eben, diese Dinge auch alle kostenfrei zur Verfügung zu stellen, weil ich nicht viel davon halte, großes Geld mit authentischer Spiritualität zu verdienen.
Ja, schön. Möchte ich noch auf ein Phänomen ansprechen, und zwar das Burnout-Syndrom, wo ja viele Menschen drunter leiden. Du hast bestimmt auch schon Menschen getroffen, die vielleicht zu dir gekommen sind. Also wie siehst du das? Wie entsteht das? Was siehst du für Möglichkeiten der Vorbeugung bzw. Heilung?
Ja, ich bilde ja auch regelmäßig Entspannungskursleiter aus und habe mich viel mit diesem Bereich beschäftigt. Und es ist einfach so, dass wenn man Stress hat und dann in so eine Eskalation reingerät und es nicht schafft, Entspannung herbeizuführen, dann wird das immer schlimmer. Das ist wie in einem Hamsterrad, wo man immer schneller läuft, da kommt man dann nicht raus. Man muss eben rausspringen. Und diese mangelnde Entspannung, das lernen wir ja nicht in der Schule oder so, oder auch nicht beim Fernsehen oder so, diese mangelnde Entspannung in unserer Gesellschaft führt dazu, dass immer mehr Menschen unter diesem steigenden Leistungsdruck und dieser sozialen Angst, die da ist, darunter leiden. Und ich glaube, dieser Begriff Burnout ist ein bisschen unklar, denn da können ganz viele verschiedene Dinge dazugehören. Auf jeden Fall geht es darum, dass einfach der Stress zu viel geworden ist. Und aus meiner Sicht muss man frühzeitig eben darauf achten, dass man da aussteigt. Und ich glaube, ein gewisses Verständnis vom Funktionieren von Stress und Entspannung sowie adäquate Entspannungsmethoden reichen da schon völlig aus, um aus dem Stress auszusteigen. Aber das muss man eben machen.
Ja, es hängt so denke ich, auch mit den inneren Strukturen zusammen, die Menschen mitbringen oder haben, weil was als Stress empfunden wird, ist ja ganz unterschiedlich, ne? Also wenn da bestimmte Strukturen vorhanden sind oder sogar der Mensch überhaupt keine Beziehung zu sich selber mehr hat oder auch keine sozialen Kontakte, das fördert ja auch diese Bezugslosigkeit, in der dann nur noch der Beruf und die Arbeit gesehen wird, ne?
Genau. Also Stress wird sehr unterschiedlich wahrgenommen. Also wenn ich zum Beispiel an Achterbahnfahren denke, ja, dann ist das für mich ein Riesenvergnügen. Für meine Großmutter, ja, wäre das ein Grund für Nervenzusammenbruch. Und genau so können dieselben Erfahrungen eben sehr unterschiedlich aufgenommen werden. Und manche Leute sind eben dünnhäutiger und stressanfälliger als andere. Und das hängt natürlich an vielen Dingen, wie du schon sagst, ne? An der sozialen Komponente, ne? Haben sie Leute, mit denen sie sich austauschen können, wo sie Hilfe bekommen, oder sind sie isoliert und stecken da fest. Aber ich glaube, das Wichtigste ist zu verstehen, was bei Stress eigentlich passiert, nämlich dass das Funktionieren des Gehirns sich verändert. Ne? Wenn wir entspannt sind, ja, dann ist das Großhirn aktiv und der Geist weit und kreativ und intuitiv. Und wenn wir im Stress sind, dann ist das Stammhirn aktiv, ja, und der Geist ist eingeengt und schematisch und funktioniert in den vorgegebenen Bahnen. Und dadurch, ja, steigert sich dieser Stress eben bis hin zum Zusammenbruch, wenn wir nicht dafür sorgen, dass wir adäquat entspannen.
Okay, noch ein Gesichtspunkt oder ein Thema, und zwar, du hast den Kapitalismus als Gesellschaftsform erwähnt, eher kritisch in Bezug auf Indien. Wie siehst du heute unser Zusammenleben auf gesellschaftlicher Ebene, also was auch geprägt ist zum Beispiel durch die Finanzwirtschaft, durch das Finanzsystem, durch die Banken, wo also ein Teil der Menschen ja nicht arbeiten müssen, sondern davon leben, dass sie einfach reich schon sind, woher und wovon auch immer. Ja, ist da einfach Akzeptanz nur bei dir, oder stehst du dem auch kritisch gegenüber, oder bist du da auch in irgendeiner Richtung aktiv? Ja.
Also ich sehe das sehr kritisch. Ja, ich bin schon immer sehr an Politik interessiert, und das ist tatsächlich auch eine der Motive gewesen, warum ich mich so sehr auf das Spirituelle ausgerichtet habe, dass ich denke, dass man sich dadurch, dass man sich verändern kann, oder dass man sich verändert, dass man dann auch ein Stück weit die Welt verändert. Und die Entwicklung, die unser System in den letzten Jahren gemacht hat, die betrachte ich sehr kritisch, und ich glaube, dass das so nicht mehr lange weitergehen kann, dass das immer mehr zu einer Eskalation führt. Die Schere von Arm und Reich, die geht immer weiter auseinander, und auf der Welt, da trennen sich jetzt wieder die verschiedenen Lager und polarisieren, und gleichzeitig sehe ich aber, dass es eine sehr große und ständig wachsende Bewegung gibt von positiven Kräften, die sehr konstruktive neue Ansätze haben, um einen Wandel herbeizuführen. Und ich bin davon überzeugt, dass immer mehr Menschen sehen, dass es so nicht mehr funktioniert, und dass es irgendwann demnächst zu einem Punkt kommt, wo eine große Veränderung einfach unausweichlich ist und dann auch geschehen wird. Und ich wünsche mir, dass das immer mehr Menschen realisieren und schauen, was sie in ihrer eigenen kleinen Welt tun können, um die Welt zu einer besseren Welt zu machen. Zwar sagt das Vedanta, die Welt ist nur eine Illusion, Ja, trotzdem stecken wir da drin und ja, ich glaube, wir sollten da nicht tatenlos zusehen, sondern im Sinne des Karma-Yoga eben unseren Beitrag liefern, damit es vielleicht zu einer besseren, schöneren, heileren Welt kommt.
Aber die Unterschiede wird es immer geben, weil das ist Teil der Dualität. Arm, ja. Reich, hell, dunkel. Ja.
Ja, also das ist ganz klar. Wir sind unterschiedlich. Ja, es gibt Menschen, die sind faul. Es gibt Menschen, die sind fleißig. Es gibt Menschen, die haben sehr viel Glück. Es gibt Menschen, die haben sehr viel Pech. Und so wird es immer Unterschiede geben, aber diese extreme Ungerechtigkeit, da könnte die Gesellschaft schon was machen durch ein paar Modifikationen der Regeln unseres Zusammenlebens. Also ich denke nicht, dass wir dem hilflos ausgeliefert sind.
Okay. Ich würde dich gerne noch ein paar Begriffe fragen. Was heißt für dich Wahrheit?
Gut, Wahrheit ist das, was unveränderlich ist, so sagt die Vedanta-Lehre. Also alles das ist unwahr, was den Veränderungen unterworfen ist. Und Wahrheit ist das, was ewig und unveränderlich ist. Also im Grunde genommen ist nur unser wahres Selbst wahr. Ne? Und alles andere ist unwahr, weil es vergänglich ist.
Gibt es erwachte und nicht erwachte Menschen?
Ja, wobei Erwachen kein Zustand ist, sondern eine Erkenntnis. Also Erwachen bedeutet nur, in Anführungsstrichen, dass man seine wahre Natur erkannt hat. Und das ist keine Veränderung des Zustandes, sondern lediglich des Blickwinkels.
Es wird das erkannt, was immer schon da war. Immer.
Genau. Mhm.
Reicht der Wunsch, glücklich zu sein, ist das zu sein, den ja eigentlich alle Menschen haben, ist das im Grunde schon ein Zugang zur Spiritualität? Ist das ein verdeckter Wunsch eigentlich danach?
Ja, das glaube ich schon, denn unsere wahre Natur ist absolutes Glück, ja, das, was wir Ananda bezeichnen. Und jeder Mensch will glücklich sein, das hat ja schon Aristoteles so formuliert. Und wenn dieser Wunsch stark ist und der Mensch eben feststellt, dass er durch immer schneller werden oder immer mehr kaufen oder immer mehr Erfahrungen sammeln eben nicht glücklich wird, ja, dann wird er zwangsläufig nach innen schauen und nach diesem Glück suchen, was unabhängig ist von Erfahrungen.
Okay. Wir sind jetzt ein bisschen die Fragen ausgegangen. Hast du von dir aus noch ein Thema, über das du gerne sprechen möchtest?
Ja, vielleicht noch ein Hinweis, dass ich glaube, dass der traditionelle Ansatz des Advaita Vedanta, ja, ist nicht nur über das Ziel des Weges zu sprechen, ja, also nicht nur sich immer wieder mit der Wahrheit zu konfrontieren, dass ich eins mit allem bin, sondern dass man sozusagen eine Bestandsaufnahme macht und sieht, ja, ich bin im Moment noch in dieser dualen Erfahrung, ja, und ich erkenne mich als getrennt von den Objekten, ja, und dass man entsprechend eine Praxis benötigt, die aus dieser dualen Erfahrung in eine non-duale Erkenntnis führt. Und da sehe ich, dass es im modernen Advaita oder in der Satsang-Szene eben häufig dieser Aspekt fehlt, dass da nicht ein klarer Weg aufgezeigt wird, wie man aus dem Dilemma der dualen Erfahrung dann zu einer non-dualen Erkenntnis kommt. Und das traditionelle Advaita Vedanta empfiehlt da eben ganz genau das, was als Yoga bezeichnet wird, nämlich Bhakti-Yoga, Karma-Yoga, Raja-Yoga und Hatha-Yoga. Also Bhakti-Yoga, die Hingabe an Gott, also das Kultivieren einer demütigen Haltung gegenüber der Schöpfung und gegenüber einer höheren Kraft, die der Schöpfung zugrunde liegt. Dann Raja-Yoga, das Lernen, den Geist zu kontrollieren und die Geistesinhalte mehr in eine konstruktive Bahn zu lenken. Dann Karma-Yoga, das Handeln als Dienst an die Allgemeinheit, dass man das, was man tut, nicht mehr für sich tut, sondern als Zelle in diesem großen Organismus eben sozusagen zur Verfügung stellt. Das ist Karma-Yoga. Und eben Hatha-Yoga, die Körperübungen, die dazu führen sollen, dass man mit sich in Harmonie kommt, sodass man auch zugleich mit seiner Umwelt in Harmonie kommt. Ich glaube, dass das sehr wichtig ist, einerseits das Ziel zu kennen und darüber zu reflektieren und zu Einsichten zu kommen, andererseits dann ganz konkrete Praktiken zu haben. Meditation ist eine weitere.
Okay, vielleicht kannst du die anderen Praktiken oder noch mehr Beispiele für die Praktiken geben?
Ja. Beispielsweise das Karma-Yoga. Ich persönlich glaube, die wichtigste Praxis ist eigentlich das, was wir Karma-Yoga nennen, was so wunderschön in der Bhagavad Gita beschrieben wird, nämlich, dass man handelt, ohne an den Früchten des Handelns zu hängen. Das heißt im Grunde genommen auf Deutsch, wir tun das, was gerade anliegt, ohne uns dagegen zu wehren und ohne dagegen anzukämpfen. Nehmen wir zum Beispiel den Apfelbaum. Der wehrt sich nicht dagegen, im Herbst Äpfel zu produzieren. Er erfüllt in der Schöpfung seine Aufgabe. Ebenso sollte der Mensch auch als Teil dieses großen Organismus, Menschheit oder Erde, seine Aufgabe erfüllen, die in jedem Moment deutlich wird. Also je mehr wir mit unserer Bewusstheit in der Gegenwart sind, je wacher, je präsenter wir sind, desto offensichtlicher wird, was von Augenblick zu Augenblick eben zu tun ist. Manchmal kann das auch einfach sein, die Füße hochzulegen und das Leben zu genießen. Aber wenn eben was zu tun ist, dann sollten wir da nicht gegen ankämpfen, sondern das eben tun.
Ja, dem kann ich voll Ja sagen. Also wenn der Impuls da ist und ja, eigentlich wenn der richtig da ist, lässt es sich auch gar nicht vermeiden, dass dann Handlungen passieren. Ne? Das ja.
Wir schaffen nur ungünstige Umstände, wenn wir das dann nicht tun. Ja, wenn wir ein Gespür dafür entwickeln, was das Richtige ist zu tun, dann kommen wir immer mehr in so einen Fluss hinein, wo sich dann die äußeren Umstände sozusagen wie von selbst um uns herum arrangieren, ohne dass es uns viel Kraft kostet.
Das stimmt. Also es gibt eben Sachen, die werden einfach vom Leben befördert. Das sehe ich auch zum Beispiel an JetzTV, an dem Projekt. Ich hatte schon viele Ideen in meinem Leben, was zu machen, aber da war es ganz offensichtlich, dass alles so engagiert war, dass es sich sehr schnell wachsen und ausdehnen konnte und alle nötigen Ressourcen und genau meinen Fähigkeiten entsprechend und Neigungen und ich denke, bei dir ist es auch so, du machst das, was deinen Fähigkeiten und Neigungen entspricht. Ne? Und ja. Das wird vom Leben gefördert.
Ja. Und manchmal habe ich 12-Stunden-Tage, da ist es richtig anstrengend. Aber ich mache dann einfach eins nach dem anderen, was halt gerade anliegt. Und habe das Gefühl, dass wenn ich da einfach mitfließe und mich nicht dagegen wehre, dass sich die Dinge dann fügen. Und dass dann, wenn das alles im Fluss ist, dass es dann auch Zeiten gibt, natürlich, wo ich dann zur Ruhe kommen kann. Und dann kostet es immer weniger Kraft, ne? Je mehr man einfach mitfließt.
Genau, und die Ruhe dann auch annimmt und darin relaxt und die wieder als Quelle nimmt, um neue Energie zu schöpfen. Ja.
Genau.
Ja, schön. Okay. Narada, ich danke dir ganz herzlich. Hat mir Spaß gemacht, mit dir zu sprechen.
Gerne.
Vielen Dank.
Vielen Dank für die Möglichkeit und vor allen Dingen für das tolle Projekt, was du dort aufgebaut hast. Ich bin immer wieder begeistert über die Inhalte und auch über die Vielfalt und über dein Engagement, was du da hast. Ja, es ist ein großer Segen für die Menschen und ich hoffe, dass du den Elan beibehältst und das noch so lange, wie es dir Freude bereitet und du das Gefühl hast, dass du damit viele Menschen inspirieren kannst, dass du das noch weiter voranbringst und dass du die Unterstützung bekommst, die du dafür brauchst. Schönen Dank auf diesem Weg.
Ja, freut mich. Also im Moment sind noch keine Ermüdungserscheinungen aufgetaucht. Also, das macht mir immer noch weiterhin sehr, sehr viel Spaß. Gut. Okay, dann danke und bis vielleicht ein andermal.
Ja, und am Ende vielleicht noch kurz die Empfehlung. Wer möchte, kann sich gerne mal auf meiner Webseite umschauen. Dort gibt es viele Vorträge und Texte von mir. Das ist www.vedanta-yoga.de beziehungsweise Minus macht nicht viel Sinn, eher Bindestrich.
Ja. Aha. Okay, gut.